Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Bundesregierung hat ein fettes Problem, also ein milliardenschweres.
60 Milliarden sind wirklich viel Geld, die kann man nicht einfach so zusammenkratzen.
Das sagt Robert Habeck, Wirtschaftsminister. Es geht um die eingeplanten 60 Milliarden Euro, die ja eigentlich für die Corona-Krise mal gedacht waren, die die Bundesregierung aber für den Umbau der Wirtschaft nutzen wollte, um die klimafreundlicher zu machen unter anderem. Ja, und die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letzter Woche jetzt fehlen. Also was tun? Es gibt verschiedene Ideen, wie man das Geld jetzt zusammenkratzen könnte. Eine davon diskutieren wir gleich hier. Und wir müssen über diesen Herbst-Winter sprechen und was getragen wird, wenn man es modisch ernst meint.
Ich glaube schon, dass es alles so in diese Richtung geht, dass halt die Unterwäsche sich doch emanzipiert, dass man die nicht mehr verstecken muss.
Das sagt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Sie muss es wissen. Und was es damit auf sich hat, auch das ist eins unserer Themen heute, hier am Montag, dem 20. November. Ich bin Rahel Klein, ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
Deutschlandfunk Nova.
60 Milliarden Euro ist eine ziemlich große Summe. Und diese Summe fehlt der Bundesregierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letzter Woche eben jetzt für die kommenden Jahre. 60 Milliarden, die Regierung eingeplant hatte, um unter anderem die Industrie umzubauen und auch klimafreundlicher zu machen. Und jetzt fragen sich viele, ja, was jetzt?
Das Wichtige ist erst einmal vielleicht zu verstehen, dass wir ein Problem haben. Und zwar ein massives Problem, das wirklich die Substanz der Transformation der deutschen Wirtschaft bedroht. Und die Antwort ist nicht leicht zu finden. Das kann also jetzt ganz schwierig werden.
Ja, das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck heute Morgen bei den Kolleginnen im Deutschlandfunk gesagt. Es gibt jetzt verschiedene Ideen dazu, wie man diese Lücke ja wieder füllen soll. Eine hat Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mit ihr habe ich drüber gesprochen. Frau Kempfert, das Bundesverfassungsgericht hat ja geurteilt, die Bundesregierung darf nicht einfach Geld, was für die Corona-Krise gedacht war, umschichten für was anderes. Sie schlagen jetzt vor, ja gut, da muss die Bundesregierung den Klimanotstand ausrufen. Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, wir haben ja einen Klimanotstand und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2021 rechtfertigt das ja auch, die da explizit gesagt haben, dass wir investieren müssen in den Klimaschutz, dass die Bundesregierung verantwortlich ist. Wir in einer Klimakrise sind und die Energiekrise ist auch noch immer da. Da, denke ich, könnten wir ansetzen, das Aussetzen der Schuldenbremse auch weiter argumentativ zu nutzen, um jetzt zu investieren in Zukunftsbereiche.
Das heißt, Sie sagen, wenn die Bundesregierung einen Klimanotstand ausrufen würde, dann könnte sie womöglich auch ein Sondervermögen für Klimaschutz ins Leben rufen. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, also argumentativ hätte sie das ohnehin tun müssen, finde ich, schon von Anfang an. Mich wundert, dass das so nicht geschehen ist, weil wir haben ja ein Urteil aus dem Jahre 2021. Darauf hätte man aufbauen müssen. So machen es andere Klimafonds auch. Und das hat man offensichtlich versäumt. Das wäre aus meiner Sicht auch der Weg gewesen von Anfang an, den man hätte wählen müssen, um eben diesen Sonderfonds auch wirklich rechtlich verlässlich zu haben.
Was glauben Sie, warum tut sich die Bundesregierung, wo ja auch eine grüne Partei mit drin sitzt, so schwer, einen Klimanotstand auszurufen?
Na, mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass man jetzt unbedingt nur einen Klimanotstand ausrufen muss, sondern dass man es einbetten muss in eine ordentliche Argumentation. Und der Notstand ist ja da, die Klimakrise ist ja da und das Bundesverfassungsgericht hat ja selber auch die Argumente dafür geliefert. Darauf hätte man aufbauen können. Das ist so das eine, was ich daran wichtig finde. Und das andere ist auch wirklich dann zu schauen, wo kann man auch Ausgaben kürzen bei den fossilen Subventionen beispielsweise, diese Privileg abschaffen, Dienstwagenprivileg, all diese Dinge diskutieren wir ja schon ewig. Und das muss auch mit auf den Tisch, wenn wir jetzt über ein solches Sondervermögen sprechen, wo es ja jetzt erstmal nur um die Ausgaben der Zukunft geht. Aber wir geben eben auch Gelder aus, die wir nicht ausgeben sollten.
Läuft man, wenn man jetzt überlegt, ein Sondervermögen für Klimaschutz zu machen, läuft man da nicht auch Gefahr, dass das vor dem Hintergrund dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils von letzter Woche, dass das nicht auch wieder einkassiert wird? Also es werden ja jetzt auch andere Sondervermögen, die ja durchaus existieren, überprüft, weil niemand so ganz genau weiß ja, ob die überhaupt jetzt rechtlich sicher aufgesetzt worden sind. Läuft man da nicht auch Gefahr, dass genau das passiert?
Ja, die Unsicherheit ist jetzt sicherlich da und das ist auch hochproblematisch, weil wir brauchen gerade in diesem Bereich ja Verlässlichkeit. Die Unternehmen wollen investieren und können das auch. Wir haben wahnsinnig viel Zeit verloren. Wir zahlen ja den Preis der verschleppten Energiewende. Wir hatten eine Vorgängerregierung oder mehrere, die das nicht rechtzeitig angestoßen haben. Wichtig ist jetzt daran, dass man Verlässlichkeit schafft, dass man juristisch sich da auch nochmal genau darauf positioniert, was das Bundesverfassungsgericht erlaubt und was eben nicht. Ich sehe da genügend Möglichkeiten, wie man auch das Aussetzen der Schuldenbremse weiter auch legitimiert. Wir sind inmitten einer Klimakrise und das muss man jetzt auch wirklich so umsetzen, dass diese Verlässlichkeit wieder da ist.
Sagen wir mal, das würde funktionieren mit den neuen Schulden, mit auch dem Aussetzen oder Ausweiten der Schuldenbremse und ein Sondervermögen fürs Klima. Die Wirtschaftsweise Monika Grimm, die sagt Folgendes.
Ich glaube, da müssen wir umsteuern, damit wir nicht auf Dauer eigentlich in eine Situation laufen, wo der Staat sich immer mehr verschulden muss. Und da bürdet man den zukünftigen Generationen viel auf, was dann wieder zu neuen Problemen führen kann.
Also sie ist nicht unbedingt dafür, immer neue Schulden aufzunehmen, um eben beispielsweise so einen Sonderfonds aufzusetzen. Sehen Sie diese Gefahr, die sie hat, nicht?
Nein, nicht so unmittelbar, weil wir verschulden uns ja auch in puncto Klimawandel. Die Kosten werden ja immer größer. Auch das muss ja gezahlt werden. Die werden nur nie bilanziert. Jetzt geht es darum, dass wir eine Wettbewerbsfähigkeit ja auch erzielen wollen und müssen. Andere Länder holen da wahnsinnig auf. Die Amerikaner durch ihren Inflation Reduction Act. China investiert auch wahnsinnig viel. Wir haben schon Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt soll ja investiert werden. Und da bedarf es eben auch kluger Rahmenbedingungen. Und diese Investitionszuschüsse sind absolut sinnvoll. Wir müssen die Industrie modernisieren. Wir brauchen Investitionen in die Schiene, in die Digitalisierung, in Energiespeicher, in den grünen Wasserstoff. Das sind alles Zukunftsmärkte. Da entstehen ja dann Wertschöpfungen und Arbeitsplätze, die eben gerade die Verschuldung, die weitere Verschuldung, die Klimaschulden, die wir uns ja schon angehäuft haben, immer weiter reduzieren. Also das sehe ich wirklich anders. Und es geht auch darum, dass man es dann auch entsprechend aufsetzen muss.
Was halten Sie von dem Vorschlag, lieber deutlich höhere CO2-Preise einzuführen und dann aber keine Schulden aufzunehmen mehr?
Also das klingt immer gut in der ökonomischen Theorie, ich bin auch immer dabei, aber in Zeiten, wo wir Energiepreisbremsen haben, Gaspreisbremsen, Tankrabatte, ist doch jede Erhöhung eines Dieselpreis oder Benzinpreis, Heizölpreis nicht zu machen. Und das Klimageld wird ja gar nicht ausgezahlt, das ist ja das nächste Problem. Das müsste man tun, um eben auch entsprechend diese soziale Gerechtigkeit zu haben. Das haben wir so nicht. Also das sehe ich eher kritisch. Wir können das gerne machen. Diese Steuererhöhung ist beispielsweise durchaus ein sinnvoller erster Schritt. Aber zum Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, wird uns das alleine nicht bringen können.
Was tun, um die fehlenden 60 Milliarden, die der Bundesregierung jetzt eben nicht zur Verfügung stehen, auszugleichen? Darüber habe ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Sie sagt, die Bundesregierung sollte den Klimanotstand ausrufen und auch ein Sondervermögen aufnehmen. Dankeschön, Frau Kempfert, für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Könnten israelische Geiseln, die seit dem 7. Oktober von den Hamas gefangen gehalten werden, endlich freikommen? Könnte es einen Deal geben? Das sind gerade Gerüchte, die kursieren. Die Regierung in Katar, die dabei vermittelt, hatte am Sonntag gesagt, dass es bei den Verhandlungen über eine Freilassung nur noch geringfügige Hindernisse gebe. Ein ehemaliger militärischer Berater des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat in einer Radiosendung auf einen Deal gedrängt.
Die Frage sollte sich nicht darum drehen, ob man 50 oder 239 Geiseln befreit. Die Entscheidung sollte lauten, jeden zu befreien, den man jetzt befreien kann. Denn vielleicht werden wir in Zukunft niemanden bekommen.
Über die aktuellen Entwicklungen sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv. Julio, heute Abend wollen sich Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts mit den Angehörigen der Geiseln treffen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise einen Deal geben könnte, dass Geiseln womöglich freikommen könnten?
Das haben sehr, sehr viele gehofft bei diesem Treffen, zumal ja Benjamin Netanyahu, der Regierungschef, gesagt hatte, wenn es einen Deal gibt, Geiseln gegen Feuerpause, dann wird er ihn als erster verkünden. Und da haben ihm viele gesagt, ne, möglicherweise ist das eine Gelegenheit, wo dieser Deal verkündet wird. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinerlei Anzeichen für diesen Deal. Ganz im Gegenteil, wir haben Meldungen erhalten, dass eben es keine Möglichkeit gibt, hier einen Konsens zwischen der Hamas und den Israelis mit Vermittlung von Katar und von den Vereinigten Staaten zu erzielen, was verschiedene Gründe hat. Wohl auch ein Grund ist, dass es kaum möglich ist, mit der Hamas noch einen richtigen Kontakt aufzubauen, weil eben durch den starken Beschuss der Israelis hier einfach kein Ansprechpartner mehr da ist, kein einheitlicher, und es nicht klar ist, dass, wenn es wirklich so eine Feuerpause gibt, sich alle auch dran halten würden. Also das ist eine Schwierigkeit, aber es gibt auch nicht von der israelischen Regierung, die ja immer sehr, sehr kritisch war, was Feuerpausen anbelangt, wirklich auch den Willen, hier eine Feuerpause anzubieten, weil man eben der Meinung ist, bei so einer Feuerpause hat die Hamas die Möglichkeit, sich zu regenerieren, möglicherweise sich neu aufzustellen.
Es heißt in israelischen Medien ja auch, dass sich das Kriegskabinett auch selbst nicht einig sei, wie sehr man sich für so einen Deal einsetzen soll. Hast du da mehr Infos zu?
Ja, es gibt ein Lager eben um Regierungschef Benjamin Netanyahu, der eher sehr auf das Militärische setzt. Es ist ja auch erst sein zweites Treffen heute nach gut 6 Wochen mit Angehörigen der Geiseln. Das ist relativ wenig, das ist ihm auch vorgeworfen worden. Und dann gibt es eben andere in diesem Kriegskabinett, die extern reinkamen, die gar nicht der richtigen Regierung, also der eigentlichen israelischen Regierung angehören, die eben gesagt haben, man müsste hier einfach ein bisschen mehr wirklich auf die Geiseln zugehen und wie wir eben schon jetzt in diesem O-Ton gehört haben, man müsste wirklich jede Möglichkeit ergreifen, um eine Geisel frei zu bekommen, egal was es kostet. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, aber Benjamin Netanyahu ist der Regierungschef, er gibt die Linie voran.
Aber wer verhandelt denn da gerade eigentlich hinter den Kulissen? Also man hört immer von Katar, die USA sind auch immer im Gespräch. Wer verhandelt da gerade überhaupt?
Also es verhandeln nicht miteinander Israel und die Hamas. Also da gibt es keinen direkten Draht, weil man sich das möglicherweise so auch vorstellen könnte, wenn es einen Deal gibt, dann muss der ja zwischen den beiden verhandelt worden sein. Nein, es verhandeln, wie du eben sagst, eben Katar und die Vereinigten Staaten. Also der CIA-Chef ist seit Wochen schon, ich glaube seit 2 Wochen in der Region und hat das wirklich zur Chefsache auch gemacht. Und da wird eben hinter den Kulissen wirklich versucht, eben diese Parteien wirklich zu überreden. Man weiß, die USA haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Israel und Katar eben ein gutes Verhältnis zu Hamas. Aber wie gesagt, ich habe jetzt aus verschiedenen Quellen gehört, dass Sinwar, der Hamas-Chef, der noch im Gazastreifen ist, das ist auch der meistgesuchte Mann von den Israelis, dass der überhaupt nicht zu erreichen war. Zuletzt eben, weil er sich wahrscheinlich verbunkert hat irgendwo, weil er schwer zu erreichen ist, weil durch das starke Bombardement der Israelis hier auch die Kommunikationsketten zwischen Hamas wohl gerissen sind.
Apropos Bombardement, lass uns ganz kurz noch auf den Gazastreifen schauen. Da gab es heute Berichte über ein von Indonesien betriebenes Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, das getroffen worden sein soll. Was weiß man darüber?
Also es ist das indonesische Krankenhaus, weil es eben auch von Indonesien finanziert wurde und teilweise betrieben wird. Und ähnlich wie bei dem Al-Shifa-Krankenhaus in der vergangenen Woche ist es so, dass hier das Krankenhaus von Panzern, israelischen Panzern, umstellt worden ist und es auch schon Beschuss gab und wohl mehrere Zivilisten auch, zumindest das die Aussagen des Gesundheitsministeriums in Gazastreifen, das aber von der Hamas auch kontrolliert wird, getötet worden sind. Die Begründung ist die gleiche, die wir schon beim Al-Shifa-Krankenhaus hatten, dass nämlich Israel vermutet, dass wichtige Kommandozentralen der Hamas unter dem Krankenhaus sind. Das würde auch zu den Informationen passen, die uns ja vorgelegt worden sind in den vergangenen 2 Tagen zu dem Al-Shifa-Krankenhaus, wo die Tunnel gezeigt wurden, wo dann auch andere Belege vorgelegt wurden. Belege, das muss ich immer wieder dazu sagen, die wir unabhängig nicht überprüfen können, die uns aber so von Israel auch vorgelegt werden, und Ähnliches eben bei dem indonesischen Krankenhaus. Und auch hier ist die Lage relativ dramatisch, weil wir haben, da schwanken ein bisschen die Zahlen, mehrere hundert Patienten, Pfleger und Ärzte, Personal, die noch in dem Krankenhaus sind, und natürlich sehr, sehr viele Zivilisten, die dort Schutz gesucht haben.
Sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador. Mit ihm habe ich über die aktuellen Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist jetzt bekannt geworden, dass die Bundesnetzagentur ein Bußgeldverfahren gegen Handynetzbetreiber eingeleitet hat. Sie wirft den 3 Unternehmen, also der Telekom, Vodafone und Telefonica, also O2, vor, dass sie ihre Netze in Deutschland nicht so ausgebaut haben, wie das vereinbart war. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Ich bin sehr hellhörig geworden dabei. Worum geht's denn ganz konkret?
Also es geht um 500 Funklöcher, also 4G-Funklöcher, also 4G vierte Generation der Breitband-Mobil-Funktechnologie, deutlich schneller als das Edge, was du eben beschrieben hast. Das ist vermutlich das Netz, was die allermeisten von uns täglich nutzen und das auch am Smartphone dann meistens oben angezeigt wird. Kann jeder gleich mal drauf schauen. Und es gibt eben weiße Flecken in der Abdeckung und das ist dann eher so Funkloch statt 4G-Programm. Und die Löcher, die hätten zum Jahreswechsel 2022/23 verschwunden sein müssen. Die Firmen hätten weitere Funkstationen bauen müssen, so der Vorwurf. Und dazu hätten sie sich in der Frequenzauktion im Jahr 2019 verpflichtet, so die Bundesnetzagentur.
Frequenzauktion. Mhm. Wer verkauft?
Schönes deutsches Wort.
Sehr,
ne?
Schönes deutsches Wort. Wer verkauft denn solche Lizenzen?
Der Bund. Also damit erwerben die Telekommunikationsunternehmen die Erlaubnis, dass sie überhaupt hier als Anbieter in Deutschland Antennen aufbauen dürfen und Geschäfte machen können. 6,6 Milliarden Euro haben die drei Netzbetreiber 2019 dafür bezahlt und sich verpflichtet, dass sie bis Ende 2028 mindestens 98% der Haushalte mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgen.
Also schnell.
Mit mindestens 4G ist das eben, entspricht dem. Und der Vorwurf ist nun, das haben sie nicht geschafft und deswegen gibt es die weißen Flecken.
Und wie sieht's denn, also wie sieht's aus mit der Netzabdeckung?
Nicht gut. Also zumindest in einigen Regionen, vor allem auf dem Land, fehlen einfach die Mobilfunkantennen. Für Jan Krämer, Professor für Telekommunikationswirtschaft an der Uni Passau, hat das mehrere Gründe, warum das Netz in Deutschland beispielsweise aus seiner Sicht viel, viel schlechter ist als in den Benelux-Staaten.
Das eine sind wirklich lange und langwierige Genehmigungsverfahren. Das hat einerseits was mit dem Bürokratismus in Deutschland zu tun, aber andererseits auch mit dem Phänomen, dass man zwar schnell Mobilfunk will, aber keiner will eine Antenne bei sich im Garten stehen haben. Und die Zahl, die mir geläufig ist, dass das durchschnittlich 2 Jahre dauert bis zur Genehmigung. Und schnelleres Netz kann man aber letztlich nur dadurch erreichen, dass man dann eben mehr Basisstationen auch aufbaut.
Ja, und ein weiterer Grund ist aus seiner Sicht, dass der Gesetzgeber eben verlangt, dass 98% der Haushalte mit einem guten Netz versorgt werden. Aus seiner Sicht wäre es aber sinnvoller, wenn man anstatt der Quote für die Haushalte eine Quote für eine abgedeckte Fläche machen würde und sagen würde, so und so viel Prozent von Deutschland müssen halt über ein gutes Netz verfügen. So wie es jetzt organisiert ist, eben mit 98% der Haushalte, bedeutet das, dass es Ballungszentren gibt, die dann eben viele Masten haben. Und wenn du dann in die Eifel fährst oder in den Thüringer Wald fährst, da wohnen weniger Menschen, da gibt es dann einfach auch Flächen, da steht keine Antenne, also Funkloch.
Musst du vorher alle Nachrichten abschicken. Aber wenn es auch nur 3 Anbieter gibt, ne, die die Teile bauen können, also muss man jetzt auch nicht mega clever sein, um zu denken, dass jetzt so richtiger Wettbewerb auch nicht wirklich möglich ist, oder?
Also schwer zu sagen, auch in anderen Ländern gibt es nur 3 Netzbetreiber und die Abdeckung ist deutlich besser.
Okay.
Und die Preise sind niedriger.
Ja.
Deswegen findet Professor Jan Krämer nicht, dass das der einzige Grund ist, warum es bei uns nicht funktioniert, oder einer der Gründe. Für ihn ist was anderes relevant.
Aber man sieht ja, dass letztlich es auch einfach teuer ist, ein Mobilfunknetz zu betreiben, und es kann gar nicht so viele Anbieter letztlich geben, die dann profitabel im Markt sich halten können. Insbesondere dann, wenn wir eben so viel ausbauen wollen. Denn wenn die verschiedenen Betreiber alle parallel ihre Netze ausbauen, ist natürlich das Angebot, die Anzahl der Menschen, die hier leben, die bleibt dann trotzdem gleich. Insofern ist eigentlich die magische Zahl irgendwo zwischen 3 und 4.
Ja, genau. So viele Anbieter sind es bei uns ja auch mit 3 Anbietern. So, die mussten nur in Deutschland in der Vergangenheit sehr hohe Kosten schultern. Dadurch, dass die Lizenzen versteigert wurden, haben sie teilweise absurd viel Geld investiert, um eine dieser Lizenzen überhaupt zu ergattern. Beispielsweise im Jahr 2000 ist die Versteigerung bei knapp 50 Milliarden Euro gelandet für diese Lizenzen. Mal zum Vergleich, wenn man das auf jeden Bürger runter und Bürgerin runterrechnet, dann waren die Lizenzen in Deutschland fast 4-mal teurer als in den Niederlanden. Und klar sparen die Unternehmen dann im Zweifel irgendwo bei der Infrastruktur oder machen die Verträge halt teurer.
Klingt, dass es für uns Kundinnen und Kunden eher eine schlechte Situation ist.
Ja, sagen wir bestenfalls mittelmäßig. Es gibt halt viele Gegenden, in denen der Ausbau nur schleppend vorankommt. Aber überall dort, wo vor allem 5G angeboten wird, ich habe es eben mal nachgeguckt, ich krieg's hier in Köln, also nochmal schnelleres Netz als 4G, da sieht es laut der Stiftung Warentest schon ziemlich gut aus in Deutschland. Also es ist ein sehr unterschiedliches Bild. Und die Stiftung Warentest hat in den vergangenen Jahren das untersucht und die fanden die Abdeckung und auch die Gesprächsqualität in vielen Gegenden in Deutschland zumindest okay, sagen sie, aber mit vielen Einschränkungen, und auch aus ihrer Sicht gibt es zu wenig Antennen in Deutschland.
So, Warum das so ist und warum es immer noch weiße Flecken, also keine gute Netzabdeckung gibt, das hat uns Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, und jetzt im Herbst, Winter braucht man sie, wenn man gerne Röcke, Kleider oder kurze Hosen trägt, Strumpfhosen. Diesen Herbst, Winter ist aber einiges anders. Die Strumpfhose, die ist nicht einfach nur ein wärmendes, manchmal gemustertes Accessoire, damit man sich nicht komplett den Hintern abfriert. Nein, Modelabels wie Miu Miu, Chanel oder Versace sagen Tights. Die sind das It-Piece für den Winter. Und wie man die tragen sollte, darüber habe ich mit Diana Weiß gesprochen. Sie ist Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School in Berlin. Diana, wie präsent ist denn die Strumpfhose aktuell auf dem Campus? Was siehst du da?
Ich sehe tatsächlich sehr viel Sheer-Tights, also so durchsichtige Strumpfhosen, teilweise auch mit Muster, gerne mit Spitze. Und ich muss wirklich sagen, da hat sich was verändert. Und diese ganze Vielfalt, die die Welt der Strumpfhose doch zu bieten hat, die war tatsächlich ein bisschen weg vom Fenster in den letzten Jahren.
Das heißt, du siehst das auch, dass das tatsächlich wieder präsenter ist. Wie wird denn diesen Herbst-Winter die Strumpfhose am besten getragen? Du hast jetzt schon gesagt, auch wieder transparenter mit Spitze. Was sonst?
Bei den jungen Studierenden, die ich hier sehe, ganz viel richtig kurze Hosen, also schon so Richtung Hotpants oder auch sehr kurze Röcke. Dazu immer noch klobige Stiefel. Klobige Stiefel hören nicht auf. Auf den Laufstegen sieht es ein bisschen anders aus. Da geht der Trend weg von dem klobigen Schuhwerk, so ein bisschen zurück tatsächlich zu so einem Sekretärinnen-Style. Also Pumps sieht man wieder sehr viel, hat man auch lange nicht gesehen. Und auch so Slingback-Pumps, zum Beispiel spitz mit Kittenheel, dann in Kombination wirklich mit so einem knielangen Pencil-Skirt und dann dieser transparenten Strumpfhose dazu.
Ey, die transparente Strumpfhose, ne? Also gerade auch diese hautfarbenen Strumpfhosen, die ich vor 15 Jahren als Jugendliche getragen habe und wirklich, wenn ich es auf Bildern sehe, denke, gut, dass diese Zeiten vorüber sind. Ist das auch wieder da?
Ist auch wieder da. Beige hat ja sowieso so ein Imagewandel durchgemacht. Das war ja früher mal eine alte Leutefarbe oder eine Nichtfarbe, eine Unfarbe. Und hat man jetzt auch die letzten Jahre rauf und runter gesehen, hier Kardashians und so weiter. Beige, komplett Lux. Ja, das ist der jungen Generation nicht fremd. Die finden das schick.
Ich kann da nicht mitgehen. Wie sieht das mit den Männern aus? Dürfen die mitmachen beim Strumpfhosenhype?
Ja, durchaus. Ne? Es gibt ja schon diesen Look mit so Shorts und so Leggings drunter oder so Running Tights,
ja,
wie
beim
das
Joggen
dann auf schick heißt. Ne? Ja. Das hat man ganz früher bei so Fahrradkurieren gesehen. Jetzt sieht man das öfters bei so Männern beim Joggen. Ich finde auch, das sieht gar nicht schlecht aus. So. Also alles, was so in diese Richtung geht, sind aber bisher noch fußlose Strümpfe. Strumpfhosen direkt habe ich noch nicht gesehen. Aber why not? Also ich finde auch, die Männer haben sich ja bisschen emanzipiert in letzter Zeit, ziehen jetzt auch mal ein paar andere Klamotten an. Kommt sicherlich auf den Typ an, wer wie viel Modelust hat und sich das auch traut. Aber ey, grundsätzlich, anything goes.
Zum Schluss ein Tipp, wenn ich mir jetzt eine neue Strumpfhose kaufen will, worauf sollte ich achten, um im Trend zu sein?
Farbe. Ich finde eigentlich Monofarben ziemlich gut, um damit anzufangen. So eine knallige Farbe, sei es jetzt irgendwie gelb, blau, rot, whatever. So Ton in Ton ist auch schick, wenn man irgendwie ein rotes Kleid hat, dann mal rote Strümpfe dazu und keine schwarzen oder hautfarbenen. Finde ich, sieht automatisch total put together aus, macht auch die Beine länger, wenn man die Schuhe, ne, auf die Strumpfhosenfarbe abstimmt. Und ich glaube, alles, was so sehr gemustert ist, je größer, ist so ein bisschen dann für die, ist so next level. Da muss man sich schon anfreunden mit dem auffälligen Bein.
Gut, aber dann bin ich mit meiner Leopardenstrumpfhose, die meine Lieblingsstrumpfhose ist, ja eigentlich voll im Trend. Da muss ich ja eigentlich nichts ändern.
Leopardmuster kann man wie eine monochrome Farbe behandeln.
So, sagt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Ich habe mit ihr drüber gesprochen, wie Strumpfhosen diesen Herbstwinter getragen werden. Und ich sag mal so, sie sollten getragen werden. Danke, Diana.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ganz viele Menschen, die an Universitäten, Hochschulen dafür sorgen, dass alles läuft, dass frisches Essen gekocht wird, dass die IT läuft, Verwaltung funktioniert. Nur oft werden diese Menschen schlecht bezahlt. Prekäre Arbeitsbedingungen an Unis, Forschungseinrichtungen sind nicht selten. Und deswegen ist heute bundesweit an ein paar Uni-Standorten gestreikt worden für mehr Lohn. Mensen waren zu und gestreikt haben auch studentische Hilfskräfte. Auch sie klagen über schlechte Bezahlung und zu wenig ArbeitnehmerInnenrechte, übernehmen aber gleichzeitig wichtige Aufgaben. Das hat heute unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben recherchiert.
Unikurse und Vorlesungen vorbereiten, Literatur zusammenstellen und digitalisieren oder einfach Studierende betreuen. Die Profs schaffen all das nicht allein, also brauchen sie Support und bekommen ihn von studentischen Hilfskräften.
Ich bin Jelena, arbeite an der Universität Bamberg als studentische Hilfskraft und studiere im Master Politikwissenschaft.
Jelena ist 23 Jahre alt und arbeitet seit einem knappen Jahr am Institut für Politikwissenschaft in Bamberg. Der Job macht ihr ziemlich viel Spaß, auch weil sie eine verständnisvolle Chefin hat, die ihr viele Freiräume gewährt und darauf achtet, dass sie nicht überlastet ist. Trotzdem hat sie heute gestreikt.
Weil unsere Arbeitsbedingungen im Großen und Ganzen vergleichsweise prekär sind und es leider noch immer sehr abhängig davon ist, wen man als Vorgesetzten hat.
Jelenas aktueller Halbjahresvertrag läuft noch bis März. Der Vertrag vorher ging ein Dreivierteljahr. Und so Kettenverträge sind ja ein Klassiker im Uni-Bereich. Gibt aber noch weitere Probleme unter studentisch Beschäftigten. Urlaubsanspruch wird teilweise nicht wahrgenommen, oft fallen Überstunden an, hier und da kommt das Gehalt auch erst mega spät. Ja, und der Lohn, der ist eben auch nicht wirklich hoch. Jelena ist wie die meisten ihrer KollegInnen geringfügig beschäftigt. Sie arbeitet aktuell 20 Stunden im Monat und verdient dabei 260 Euro.
13 Euro die Stunde mit Bachelorabschluss. Für Menschen ohne Bachelorabschluss sind es 12 Euro die Stunde. Das ist gerade mal Mindestlohn. Das ist dann auch nicht besonders gut, wenn man bedenkt, wir haben noch eine sehr hohe Inflation. Alles wird teurer, die Mieten steigen immer weiter an. Sehr, sehr wenige Menschen beziehen BAföG und das ist einfach ein Skandal.
Auch deswegen unterstützt Jelena die gewerkschaftlich organisierte Initiative TV Stutt. Die setzt sich deutschlandweit seit mehr als 3 Jahren für einen bundesweit gültigen Tarifvertrag für die über 300.000 studentischen Hilfskräfte in Deutschland ein. Aktuell sind die nämlich von dem sonst geltenden Tarifvertrag der Bundesländer an Hochschulen, dem TVL, ausgenommen. Das alles fatal, sagt Caroline Hack, Landesjugendsekretärin von Verdi in Bayern.
Naja, ohne die studentisch Beschäftigten läuft an der Uni im Grunde gar nichts. Also die sind das Rückgrat der Uni. Die bereiten Tutorien vor, die arbeiten zu, die machen diese ganzen Hintergrundarbeiten, die man so erstmal vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber die für die Aufrechterhaltung des Unibetriebs und der wissenschaftlichen Arbeit essentiell sind.
Bisher sind in Deutschland nur die studentischen Hilfskräfte von Berliner Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit drin im Tarifvertrag der Länder. Das hat sich positiv ausgewirkt. Also klar, einerseits natürlich auf den Lohn, aber zum Beispiel auch auf den Umgang mit den Vorgesetzten, der jetzt ein bisschen mehr auf Augenhöhe ist. Und viele wissen jetzt auch einfach viel mehr über ihre Rechte als Arbeitnehmende. Hat eine Umfrage unter mehr als 11.000 studentisch Beschäftigten ergeben Anfang des Jahres, durchgeführt vom Institut für Arbeit und Wirtschaft der Uni Bremen in Kooperation mit Gewerkschaften.
Das größte Ziel ist, die Tarifierung zu erreichen, das heißt, die studentisch Beschäftigten in das Tarifwerk zu bekommen und sie somit auch in einer Entgeltgruppe abzubilden, die dann natürlich über dem Mindestlohn liegen sollte. Und natürlich alle anderen Rahmenbedingungen, die der Tarifvertrag mit sich bringt und auch Schutzregelungen, würden sehr, sehr starke Verbesserungen für die Arbeitssituation von den studentisch Beschäftigten darstellen.
Aber die Arbeitgeberseite, also die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die will einem Tarifvertrag nach jetzigem Stand in dieser Tarifrunde nicht zustimmen. Das haben sie mir heute geschrieben. Ist einfach keine Kohle für da. Maximal drin Gespräche über ein Mindestentgelt, das deutlich über dem Mindestlohn liegt. Jelena aus Bamberg, der reicht das aber nicht. Sie will weiter für einen Tarifvertrag, einen TV-Stutt, kämpfen.
Und unser Ziel ist es, bis wir sagen können, wir haben eine sehr, sehr große Verhandlungsmacht. Wenn wir streiken, dann läuft gar nichts mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.